Herr Weigen, Sie leben in San Francisco und Shanghai, lehren an der Uni Berkeley, beraten weltweit Top-Unternehmen. Wie muss man sich eine Woche im Leben des Andreas Weigen so vorstellen?
Nehmen wir mal diese Woche. Am Montag der Woche war ich noch in Washington im State Department und habe mich da mit den Leuten etwas über China und Social Media in China unterhalten. Dienstag hatte ich einen Vortrag vor Versicherungsunternehmen, wo es darum ging, eine Welt sich vorzustellen, in der an sich alles über den Menschen bekannt ist. Was wäre da Fairness für Versicherungen? Mittwoch ging es über den Teich, Donnerstag Amsterdam, ein weiterer Vortrag, wo ich die Zuhörer in die Lage versetzt hatte, wenn sie alle die Daten, die Google haben hätten, was für ein Produkt würden sie entwickeln? Und dann am Wochenende hier meine Familie besucht. Und nächste Woche gibt es einen Auftritt bei der Bundeswehr, wo die Generäle einfliegen, um auch sich anzuhören, was denn in dieser Datenwelt für das Militär alles anzustellen ist.
Herr Weigen, vielleicht blicken wir zuerst auf Ihre Biografie. Sie haben schon gesagt, Sie haben Ihre Familie hier besucht. Sie sind 1959 in Freiburg zur Welt gekommen, als Sohn eines Lehrers, der ja mit 23 Jahren von der Stasi wegen Verdachts auf Spionage verhaftet wurde und dann auch mehrere Jahre in Bautzen einsaß. Sie haben versucht, die Stasi-Akten dann zu lesen, zu finden und sind dabei auch auf eine eigene Stasi-Akte von Ihnen gestoßen. Wie kommt das?
Ja, das Lustige war, dass ich eben nach dem Tode meines Vaters versuchen wollte, die Akte einzusehen. Und dann bekam ich einen Brief, der mir sagte, lieber Herr Weigen, es tut uns leid, dass die Akte Ihres Vaters vernichtet wurde, um eben die Informanten zu schützen. Aber wo Sie schon mal geschrieben haben, würden Sie vielleicht Ihre eigene gerne haben. Haben wir schon mal als Kopie beigelegt. Und das war schon interessant, dass in einem Staat damals, ich glaube, 1% der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung, vollzeitlich bei einem Informationsabsaugsystem der Stasi eingestellt war.
Und dazu kommen natürlich noch die zahlreichen inoffiziellen Mitarbeiter, ne? Haben Sie denn etwas herausfinden können über das, was die Stasi da über Sie gesammelt hat?
Nein, denn ich habe nur mein Deckblatt bekommen. Der Rest wurde auch in diesem Fall, um eben die Informanten zu schützen, vernichtet.
Können Sie sich denn erklären, wie das kommt, dass die Stasi, obwohl sie ja im Westen gelebt haben, eine Akte angelegt hat?
Vermutlich eben als Sohn meines Vaters, dass da sicherheitshalber schon mal was angelegt wird.
Sie haben ja dann später in Karlsruhe, in Cambridge und Bonn Physik und Philosophie studiert. Ich finde, das ist eine interessante Kombination, Physik und Philosophie. Warum diese beiden Bereiche?
Weil es mich interessiert hat. An sich habe ich ja mit Elektrotechnik angefangen, weil ich Tonmeister werden wollte. Aber die meisten meiner Freunde in der Studienstiftung waren Physiker. Dann dachte ich mir, ach, wenn ich mit ihnen auch weiterhin gemeinsam Vorlesungen hören möchte, dann muss ich eben auch Physik studieren. Und die Philosophie hat mich immer interessiert. Weniger vom Theoretischen her als Sprachphilosophie. Das sehen Sie auch im Buch, wo ich Wittgenstein zitiere, die Grenzen unserer Sprache bedeuten unsere Welt. Und mehr als die Hälfte meines Lebens im Ausland gelebt zu haben, heißt natürlich auch ständig mit anderen Denkweisen und anderen Sprachen konfrontiert zu sein.
Was hat Sie denn an der Physik so fasziniert?
An der Physik fasziniert mich, wie einfach Dinge sind, wenn man sie verstanden hat. Und ich bin von Herzen aus Physiker, indem ich, wenn ich ein Problem sehe, erstmal versuche zu verstehen, was sind denn die Achsen des Problems? Wie sieht der Raum von möglichen Problemlösungen aus? Und ganz wichtig, Physiker verstehen, Bedingungen herzustellen, sodass Experimente Antworten liefern können. Also das, was auf Englisch die Scientific Method heißt, die wissenschaftliche Methode, Fragen zu formulieren und dann Antworten zu bekommen. Das ist für mich, was im Herzen der Naturwissenschaften und wahrscheinlich die Physik da im Zentrum, was mich da interessiert.
Da haben Sie wahrscheinlich dann auch eine gute Zeit erwischt. Sie sind ja dann Mitte der 80er Jahre nach Kalifornien gegangen und haben da auch promoviert. War das sozusagen auch ein bestimmter Spirit, den Sie da miterlebt haben?
Ja, ganz klar ja. Ich hatte ein sehr, sehr großes Glück, dass ich meine Diplomarbeit im CERN geschrieben habe, 86 abgeschlossen. Und das war also eine Zeit, wo so die ersten Gedanken, das World Wide Web zu entwickeln, aufkamen. Und dann bin ich nach Stanford gegangen und hatte da das große Glück, mir als Thema meiner Doktorarbeit neuronale Netze zur Zeitrandvorhersage rauszusuchen.
Das heißt neuronale Netze?
Neuronale Netze, das heißt von Daten zu lernen, mit ähnlichen Strukturen, wie wir Menschen auch von Daten lernen. Und damals war das ein absolut neues Thema. Das erste Buch über neuronale Netze kam 86 raus. Mein Doktorvater, Dave Rummelhart, gilt als der Erfinder dieser neuronalen Netzwerke. Und das faszinierte mich, das zu versuchen, auf Vorhersagen anzuwenden. Und da habe ich dann eben eine Doktorarbeit in Stanford geschrieben. Und niemand wusste damals vorherzusagen, dass heute neuronale Netze eine so zentrale Rolle in der künstlichen Intelligenz spielen.
Die Entscheidung, nach Kalifornien zu gehen, lag das an dem Thema oder lag das auch an dem, was Sie schon während des Studiums miterlebt hatten?
Im Cafeteria in CERN fragt mich einer meiner Theorieprofessoren an einem Tag, ob ich mir überlegt hätte, wo ich eigentlich promovieren möchte. Und da hatte ich ihm gesagt, habe ich noch nicht über nachgedacht. Und er meinte, ach, vielleicht sollte ich das doch mal in Stanford probieren. Und da habe ich auf der Karte nachgeguckt. Das war in Kalifornien, nah bei San Francisco. Dachte ich mir, kann man sich ja mal bewerben. Und es ging damals noch so mit dem postalischen Wege. Und dann kam ein Briefchen zurück, dass ich angenommen wurde. Und dann dachte ich mir, dann kaufe ich mir ein One-Way-Ticket am Ostersonntag 1986 mit People Express nach Amerika.
Und haben Sie denn auch von dieser Aufbruchstimmung damals was mitbekommen? Also ich hatte gelesen, Sie haben erstmal, glaube ich, auch im Trailer gewohnt, also so, wie man sich das vielleicht auch vorstellt in den USA.
Ja, im Wohnwagen, zu dritt, für 2 Jahre. Aber am ersten Tag gab mir mein Betreuer ein Modem und einen Bildschirm und sagt, Andreas, wenn du morgens aufstehst, schaltest du es an und am Abend, wenn du ins Bett gehst, schaltest du es ab. Dieses Gefühl, online zu sein, und zwar kostenlos, weil in Amerika Lokalgespräche kostenlos waren, im Gegensatz zu Deutschland, wo wir alle paar Minuten irgendwie einen Groschen zahlen mussten. Dieser Unterschied, dass in Amerika es kostenlos war, verbunden zu sein, während in Deutschland jede Minute dafür gezahlt werden musste, ist einer der wichtigsten Unterschiede, die meiner Meinung nach auch erklären, warum eben im Silicon Valley das Silicon Valley entstanden ist. 2 Jahre vor mir, Andreas von Bechtolsheim, der Sun Microsystems gegründet hat, rüberging und nach mir zurückkam, weil hier diese Economics einfach eine andere war. Das für mich war eines der wichtigsten Erlebnisse zu sehen, dass man, ohne dafür zu bezahlen zu müssen, verbunden sein kann.
Und Sie sagten das mit dem Modem, für uns heute klingt das wie Steinzeit fast, aber damals war es wahrscheinlich revolutionär.
Ja, Sie haben recht. Heutzutage, es fiel mir gerade ein, als ich den Studenten mal die Geschichte erzählt hatte, kam die Frage, was bitte ist ein Modem? Also für die Zuhörer, die vielleicht eben eher das Alter meiner Studenten sind, das ist sowas wie ein WLAN, wo man sich eben dann auf dem Internet einloggen kann.
Aber damals eben up-to-date.
Damals absolut up-to-date.
Herr Weigen, Sie waren ja dann von 2002 bis 2004 Forschungsleiter bei Amazon und haben dort eng auch mit Jeff Bezos zusammengearbeitet. Worin bestand denn da Ihre Arbeit?
Also rein formal, dass wir uns montagnachmittags getroffen hatten und er sich von mir irgendwie gerne Geschichten erzählen ließ. Also Sachen, die ich mir überlegt hatte oder auch Sachen, die ich gelesen hatte oder auch vielleicht über Gebiete, die für Amazon relevant waren, die von seiner Perspektive ihm nicht so klar waren. Ein Beispiel dafür wäre, was heutzutage Behavioral Economics heißt. Also die Wissenschaft, Kognitionswissenschaften, die analysiert, wie Menschen Entscheidungen fällen. Nicht, wie sie Entscheidungen fällen sollten, also nicht normativ, sondern eben behavioral, zu schauen, was sind diese Heuristiken, die wir haben, um etwas zu kaufen oder etwas nicht zu kaufen.
Das heißt dann konkret, früher hat man Meinungsumfragen gemacht, hat die Leute rausgeschickt, die kamen dann irgendwann ein halbes Jahr später mit den Ergebnissen zurück. Wie war das dann damals?
Ja, richtig. Statt Monate zu warten, brauchten wir nur Minuten warten, weil eben wir den Kunden sozusagen in der freien Wildbahn beobachten konnten, ohne dass er wusste, dass er beobachtet wurde. Und diese Rückkopplungsschleife, wenn Sie so wollen, wo uns was einfällt, was wir ausprobieren möchten, dass diese vielleicht ein Faktor 100 schneller war, hieß das eben auch Innovation bei dem Online-Händler Amazon 100 Mal schneller war als Innovation beim traditionellen stationären Handel.
Und das heißt, man wusste sozusagen mit jedem Experiment etwas genauer, was will der Kunde, wo steht er, was sind die Erwartungen?
Ja, wir haben also immer wieder uns Fragen gestellt, wie wir dem Kunden Sachen vorstellen können, vorschlagen können. Und im Laufe der Jahre haben natürlich verschiedene Datenquellen da Einzug gehalten. Am Anfang wurden Empfehlungen aufgrund, was Experten gesagt haben, ausgesprochen. Buchhändler zum Beispiel, die gesagt haben, Leute, hier diese Bücher, die passen irgendwie zusammen. In der zweiten Stufe haben wir vom Kunden die Daten genommen, die nicht nur er, sondern die alle anderen Kunden auch haben. Sie kennen dieses Feature. Leute, die X gekauft haben, haben auch Y gekauft. Oder Leute, die X angeklickt haben, haben auch Y angeklickt. In der dritten Stufe, und das war damals revolutionär, hat man dem Kunden die Möglichkeit gegeben, auf der Webseite etwas anzuschreiben. Das war natürlich 180 Grad unterschiedlich von dem Gedanken, dass die Marke doch die Message bewachen muss und besitzen muss. Zu sagen, bitte lieber Kunde, ihr könnt schreiben, was ihr wirklich wollt. Ganz andere Datenquelle von nur Leute zu befragen.
Aber wurde auch alles veröffentlicht?
Praktisch ja. Also da gab es ein paar Filter, die Profanität zum Beispiel. Eine der Fragen ist natürlich, in welcher Reihenfolge werden die Besprechungen gezeigt. Also jedenfalls, wir hatten erst die Experten, dann hatten wir die Klicks und die Käufe, dann hatten wir die Rezensionen und dann haben wir den Kontext. Sowohl der soziale Kontext, wenn Sie zum Beispiel zum Muttertag einer Dame etwas schenken, die die gleiche Adresse hat, und nicht nur der soziale Kontext, sondern auch der Kontext Ihrer Anfrage. Ist es 2 Uhr nachts oder 2 Uhr nachmittags? Ist die Frage sehr spezifisch die Canon 5D Mark III oder Digitalkamera, die Sie da eingeben? Das sind so verschiedene Datenquellen, die wir im Laufe der Zeit herausgefunden haben, viele davon durch Experimente, dass die helfen, Entscheidungen dem Kunden vorzuschlagen oder dem Kunden bei Entscheidungen zu helfen.
Und der große Fortschritt war, dass man eben diese Daten personalisieren konnte und genau zuweisen konnte.
Ja, obwohl, da müssen wir mal das genauer hier anschauen, dass mit der Person diese Datenquellen nichts zu tun haben. Das war ein anderes Projekt, was ich hatte, wo wir uns für jeden Kunden 500 Datenpunkte überlegt haben. Das reichte von zum Beispiel, welche Kreditkarte er bei der ersten Bestellung verwendet hat, zu wie weit sein Haus vom nächsten Supermarkt entfernt ist oder die Uhrzeiten, und der typischerweise Sachen bestellt oder auch natürlich in wie vielen verschiedenen Kategorien er Sachen bestellt hat. Das ist die persönliche Sachen. Das erste, was ich beschrieben hatte, waren sogenannte Item-by-Item-Filtering, also nur aufgrund von anonymisierten Klicks oder der Grundgesamtheit, nichts Persönliches dabei.
Aber diese anderen personalisierten Daten kann man dann eben auch gewinnen, ohne dass man den Kunden entsprechend fragen muss, wie weit wohnst du vom Supermarkt entfernt, ne?
Richtig. Und ich habe gerade im Taxi hier nach Hannover gekommen und da steige ich ins Taxi ein und da fragt mich der Taxifahrer, wohin soll die Reise gehen? Und dem hätte ich natürlich sagen können, also bitte, das ist doch meine Privatsache. Es geht Sie doch nichts an. Aber die Reise wäre nicht sehr weit gegangen. Das heißt also, in vielen Situationen ist uns ganz klar, give data to get something. Dass ich ihm sagen muss, wo ich hin will, dass er mir sonst dein Produkt nicht anbieten kann. Und das ist eben online auch so, dass Amazon mir nur dann helfen kann, wenn ich bereit bin, Amazon mitzuteilen, was ich im Prinzip mir kaufen möchte.
Ja, vielleicht nochmal zu Amazon. Amazon hat ja sehr stark damit begonnen, über Bücher erstmal in den Markt einzusteigen. War das sozusagen die strategische Überlegung?
Das war noch vor meiner Zeit, wo Jeff Bezos eben ganz pragmatisch gesagt hat, Bücher sind wohl definiert, Bücher verfaulen nicht, Bücher lassen sich leicht transportieren. Das ist ein Anfangspunkt, der Einstiegspunkt für einen Online-Retailer, der mittlerweile viel mehr ist als nur ein Online-Retailer. Amazon Web Services zum Beispiel, wo Computerzeit, Speicherzeit an Kunden, Businesskunden verkauft wird oder die Warehouses. Aber im Herzen ist Amazon immer eine Firma, die sich um Daten sehr ernst kümmert, aber immer wieder versucht, aufgrund von Daten besser zu werden. Und das ist eben das maschinelle Lernen oder sind die Experimente, das ist eben neuronale Netze. Das ist für mich der Grund gewesen, dass ich zu Amazon gegangen bin.
Aber Sie waren nur 2 Jahre bei Amazon. Warum sind Sie dann weggegangen?
Lehre. Ich unterrichte unwahrscheinlich gerne. Also mir macht Vorlesung sehr, sehr viel Spaß. Und das habe ich, glaube ich, einen Sommer versucht, während ich bei Amazon war. Aber da jede Woche dann Seattle nach San Francisco runterzufliegen, das war dann schon etwas mühselig. Ja. Ich liebe die Vorlesungen, die Studenten. Und ich meine auch, dass man wirklich viel gerade von Leuten in dieser digitalen Welt lernen kann, die eben deutlich eine Generation jünger sind. Und ich denke mir manchmal, wenn ich so auf Facebook was mache oder auf Twitter versuche und Studenten wüssten, wie das innerhalb von 10, 20 Sekunden zu erledigen wäre und ich fummle dann da 1-2 Minuten rum, dann denke ich mir manchmal, vielleicht frage ich die einfach, was ich von ihnen lernen kann.
Das heißt, das ist der Vorteil der Digital Natives sozusagen.
Nicht nur Digital Natives, sondern Social Natives. Also Digital Native würde ich fast sagen, bin ich auch. Aber ich bin kein Social Native, der also mit aufgewachsen ist, seit dem 13. Lebensjahr Facebook zu haben.
Herr Weigand, Ihr großes Thema sind ja die digitalen Daten. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, welche Rolle, welchen Einfluss diese Daten überhaupt in der Welt spielen. Vielleicht können Sie mal darstellen, wenn man so einen normalen Tag herausgreift, wann und wo werden da ständig Daten gewonnen, weitergegeben? Wie profitiert man vielleicht auch von diesen Daten?
Ja, also für die meisten, glaube ich, ist der Tagesbeginn wahrscheinlich mit dem Griff zum Handy. Entweder um den Wecker auszustellen oder um vielleicht nachzugucken, ob irgendwelche wichtigen Nachrichten direkt eingetroffen sind. Das heißt also, wenn Sie Gmail verwenden, weiß Google natürlich, wann Sie aufgestanden sind. Oder sicherlich, wenn Sie T-Mobile haben, weiß eben der Carrier darüber. Dann schalten Sie vielleicht die Kaffeemaschine ein. In San Francisco haben wir ein Smart Meter. Und das weiß also aufgrund des Phasenverhältnisses zwischen Strom und Spannung und natürlich auch aufgrund dem, wie viel Strom da abgegeben wird, weiß das ziemlich genau, ob Sie jetzt nur eine Tasse Espresso oder ob Sie einen doppelten Espresso ziehen am Morgen. Und dann geht das natürlich weiter, dass Sie vielleicht mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und in San Francisco gibt es viele Kameras, die so License Plate, Nummernschilderkennung haben. Und dann fahre ich über die Brücke nach Berkeley, wo ich natürlich eine Gebühr bezahlen muss, die automatisch mit RFID abgebucht wird und so weiter und so fort. Also ist es fast nicht möglich, heutzutage zu leben, ohne konstant Daten zu produzieren. Genauso wenig, wie es heute möglich ist, sagen wir, zu leben, ohne Elektrizität zu verwenden.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, wie Sie dann einen Bekannten besuchen, der dann ausgerechnet in einem Gebäude wohnt, wo es unten, glaube ich, Cannabisprodukte gibt und wo Sie dann nachher konfrontiert werden mit der Werbung für diese Produkte. Das heißt, so ganz hundertprozentig ist dann die Datenerfassung doch nicht gewesen.
Ja, das liegt eben dran, dass GPS nicht die dritte Dimension erfasst. Dass also normale GPS-Systeme nicht wissen, ob sich im Erdgeschoss, im ersten Obergeschoss, zweiten Obergeschoss befinden. Und eins meiner Kernanliegen ist es, dass ich möchte, dass wir als Individuen, als Bürger verstehen, was mit Daten gemacht werden kann und was nicht gemacht werden kann. Dass wir verstehen, welche Fehler in Daten möglich sind, welche wahrscheinlich sind sogar, welche unwahrscheinlich sind. Also ein Gefühl für eine digitale Kompetenz zu entwickeln, ist für mich genauso wichtig, wie in der Grundschule rechnen und schreiben zu lernen.
Das ist ja auch der Punkt, worum es in Ihrem Buch geht. Da kommen wir dann gleich auch noch mal intensiver drauf zu sprechen. Sie hatten ja beschrieben auch in dem Buch, dass im Jahre 2000 so viele Daten pro Jahr produziert worden sind wie heute an einem Tag und wie wahrscheinlich in 3 Jahren innerhalb von einer Stunde. Da sind ja unheimliche Wachstumsraten sozusagen. Und Sie sagen, dass Google heute besser Bescheid weiß als Sie selbst, was Sie eigentlich wollen. Wieso?
Weil der Computer eben nicht vergisst. Das Musikstück, was ich mir ausgesucht hatte, ist Igor Strawinskys Zirkuspolka. Und da geht es eben um einen Elefanten. Und einer der Gründe, dass ich das Stück gesucht habe, war, weil Elefanten, ja gesagt wird, nicht vergessen. Und so ist es auch mit den Daten. Während, also wenn ich mir überlege, ich kann mich kaum erinnern, was ich heute früh zum Frühstück gegessen habe. Das heißt also, wenn ich sage, dass Google im Prinzip uns besser kennt, als wir uns selbst kennen, damit will ich sagen, dass wir vertrauen ja Google mehr, als wir unserem Partner oder unserer Partnerin anvertrauen. Unsere geheimsten Wünsche, Sorgen, Medical Conditions, fragen Sie doch viel eher mal bei Google nach, was denn das bedeuten könnte, als dass Sie jemanden, der Ihnen nahe steht, das fragen. Und in diesem Sinne nicht zu vergessen, von all diesen intimen Dingen, die Sie wissen möchten, in diesem Sinne sage ich, dass Google Sie besser kennt, als ich selber kenne.
Herr Weigand, vieles beruht ja auf der Macht der Algorithmen, sage ich mal. Da gibt es natürlich auch viele, die sagen, wir fühlen uns da in die falsche Schublade gesteckt oder wir wissen ja gar nicht, was sind das für Algorithmen, wie werden die zusammengesetzt und so weiter. Da gibt es ja doch auch ein großes Misstrauen.
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist wirklich im Zentrum der Angst, die Menschen hier über Daten haben? Ist es, dass falsche Daten über uns gesammelt werden, Fehler bestehen? Ist es, dass wir die Algorithmen nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, warum zum Beispiel mir ein Kredit nicht gewährt wird? Ist es, dass wir die Befürchtung haben, dass eben der Computer, die Algorithmen mehr über uns rausfinden können, als wir selber wissen möchten? Das sind wichtige, reelle Ängste. Und die, würde ich sagen, geht man an, indem man Aufklärung betreibt. Das heißt, indem wir eine gewisse Datenkunde hier, wie es Tierkunde und Erdkunde und Pflanzenkunde gibt, eben Datenkunde an der Schule einführen. Diese Digitalkompetenz weiter vorantreiben.
Zu dieser Datenkunde könnte ja dann auch gehören, zum Beispiel wie viele Sensoren ein Smartphone hat, welche Sensoren, was wird da generiert, wie sieht das denn überhaupt aus, wenn ich mit dem Smartphone unterwegs bin, was weiß das alles über mich und gibt es weiter?
Ja, ich weiß es die Anzahl der Sensoren nicht, aber kann man sozusagen als Physiker von First Principles sich überlegen. Also auf jeden Fall ist da ein Thermometer drin, weil wenn es zu heiß wird, stellt das Smartphone ab. Übrigens interessanterweise, wenn Sie eine Apple Watch haben, die natürlich dann die Temperatur, die angezeigt wird, nicht hier lokal am der Watch misst, sondern natürlich sich vom Internet holt. Und das ist so ein schönes Beispiel, wie um mir anzuzeigen, dass es gerade 21 Grad in Hannover sind. Wie ursprünglich hatte man eben lokal ein Messgerät hier und das wird ersetzt durch eine Verbindung zum Web, wo man dann mit Grund von GPS oder aus anderen Gründen zu wissen, wo ich gerade mich befinde, sagt, okay, was sagt uns jetzt der offizielle Wettermann, wie das Wetter ist und wie es heute werden wird. Und andere Beispiele wären mein Schrittzähler, also was Beschleunigungen misst, Mikrofon natürlich, kann ich mit meiner Uhr telefonieren, ein Höhenmesser. Das heißt also, selbst wenn ich in meiner Wohnung, mein Haus hat 3 Stockwerke, dann vom untersten Stock zum obersten Stock gehe, weiß der Höhenmesser in meiner Uhr, wie weit ich jetzt hier hoch und runter gelaufen bin. Kann man verbinden mit eben dem Mikrofon, dass die Schritte auf der Treppe hört und so weiter.
Und die Smartwatch weiß dann auch, wie fit Sie sind?
Ja, die Smartwatch weiß auch, wie fit ich bin oder zumindest, wie fit derjenige, der meine Watch trägt, ist. Letzte Woche ging ich aus meiner Wohnung in San Francisco raus und als ich da rausging, da war auch ein Herr, der so mit 5, 6 Hunden an der Leine da rausging. Und wir liefen in die Straße runter und ich fragte ihn, ja, sind das alles Ihre Hunde? Nein, er ist ein Dog-Sitter. Und dann habe ich festgestellt, dass der Herr auch einige Armbanduhren hatte. Und jetzt dachte ich mir, vielleicht sollte ich ihm dann doch nicht so trauen. Vielleicht hat er diese Uhren ja alle gestohlen. Aber ich dachte mir, spreche ich es doch mal an. Ja, Sie haben ja so viele Uhren, dass Sie eben, sind Sie besonders kritisch, was die Genauigkeit der Zeit anbetrifft? Oder, nein, er bietet das als einen Zusatzservice seinen Kunden an. Nicht nur den Hund, sondern auch die Uhr auszuführen. Und fragte ich ja, wieso? Ja, wissen Sie, es gibt ja heutzutage Krankenversicherungen, wie die Discovery Health, eine südafrikanische, die es auch in Amerika unter dem Stichwort Vitality gibt. Und da kriegt der Kunde einen Discount, wenn er sich genug bewegt. Und da ja nun manche Leute eben nicht so die Zeit haben, sich zu bewegen, nimmt er das eben als einen Zusatzservice ins Programm. Nicht nur den Hund, sondern auch die Uhr auszuführen.
Herr Weigen, Sie haben sich einen Musiktitel gewünscht, Igor Strawinsky, Zirkuspolka. Warum gerade diesen Titel?
Hier sind wir jetzt im NDR-Funkhaus. Einer der Menschen, die für mich die wichtigste Bedeutung gespielt hat, war der Dirigent des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg, in dem ich vom Alter von 13 bis 18 Jahren gespielt hatte, Christoph Wüneken, der lange Jahre hier am NDR Konzertmeister war. Und Strawinskys Zirkuspolka war eins seiner Lieblingsstücke. Und deshalb habe ich mir das Stück gewünscht.
Zu Gast im Talk auf NDR Info ist Andreas Weigend, der frühere Chefwissenschaftler bei Amazon. Heute beraten Sie, Herr Weigend, weltweit Unternehmen, wenn es um Datennutzung und Datensicherheit geht, auch in China. Aber dort gibt es ja einen ganz anderen Umgang mit Daten. So hat der Staat in China eine viel stärkere Kontrolle, zum Beispiel auch, wenn es um Kreditkarten geht.
Ja. Also China ist der am schnellsten wachsende Kreditkartenmarkt und das ist zufällig ein Thema, mit dem ich mich eine Weile beschäftigt hatte, wo ich 2001 mit einem Bekannten von mir von Stanford in China, in Peking, der Regierung einen Vortrag, einen Workshop gestaltet hatte über die Entwicklung, die möglichen Entwicklungen von Kreditkarten und Kredit für Endkunden. Aber was da interessant ist, ist diese sogenannte Sesame Credit Score oder Social Credit Score. Jeder Chinese kennt seinen eigenen Score. So ähnlich kann man sich vorstellen wie hier die Schufa, wobei die meisten meiner Bekannten nicht wissen, wie sie die Bonität bei der Schufa ausschaut. Und jetzt ist das nicht genug. Sagen wir mal, im Prinzip habe ich einen guten Score, aber irgendwie ging der gestern runter. Dann wird mir auch gesagt, wissen Sie warum? Ja, vielleicht sollten Sie mal mit Herrn Müller reden. Denn der Müller hat was gesagt, was uns also gar nicht so ganz gefällt. Und Sie sind ja mit Herrn Müller befreundet. Also Herr Müllers Score, die ging entschieden runter. Und wenn Sie vielleicht Herrn Müller dazu bringen, das zu widerrufen, dann geht seine hoch. Und besonders natürlich würden wir uns erkenntlich zeigen, auch Ihnen hier dann vielleicht sogar ein paar extra Bonuspunkte dazu zu tun.
Das klingt ein bisschen wie Science Fiction.
Ja, und für mich geht das auch ein bisschen weit. Die Social Control, soweit wirklich auf die einzelnen Beziehungen herunter abzubilden. Die Frage ist natürlich, was machen die Chinesen mit dieser Social Credit Score? Die Antwort ist, zu viel. Nicht nur wie in Deutschland, wo die Schufa für Kreditfragen belangt wird, sondern zum Beispiel, wenn sie ein Kind haben und sie möchten das Kind, dass es auf eine gute Schule geht, auf eine gute Grundschule. Tja, das tut uns leid. Ihr Score reicht da leider dazu nicht aus. Also das Negative ist, dass da man, wenn das nicht ausreicht, praktisch keine Chance mehr hat. Das Positive ist, dass die Sachen relativ transparent sind. Dass im Gegensatz vielleicht zu Amerika, wo irgendein Regierungsbeamter dann halt irgendein Kreuzchen irgendwo macht und dann ihrem Kind den Schulzugang zu einer guten Grundschule verweigert. Aufgrund vielleicht, dass er gestern Abend irgendwie ein Abendessen hat, was ihm nicht geschmeckt hatte. Stattdessen transparent zu sein und die Diskussion in der Gesellschaft über die Funktion, über diese Gleichung zu führen, das muss ich sagen, da sind die Chinesen uns etwas voraus. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, ich bin nicht der Meinung, dass manche dieser Kriterien, die angewendet werden sollten dort, aber ich bin der Meinung, dass den Diskurs auf der Ebene der verschiedenen Gewichtungen von Terms in diese Gleichung zu führen, das ist was, wovon wir auch wir etwas lernen können.
Ein anderes Beispiel aus China sind ja die Türen in den Hotels. Der Schließmechanismus wird von der Polizei geliefert. Das heißt, die haben auch über die Daten eine gewisse Kontrolle. Wie sieht das aus?
Ja, wenn wir überlegen, das ist ja kein Beispiel von Big Data, sondern wirklich Small Data, wann ihre Hoteltür aufgemacht wird und wann sie wieder zugeht. Aber wenn Sie jetzt in einem Hotel sind und häufiger nachts Besuch bekommen, dann ist das schon verständlich, dass da die Polizei meint, dass sie sich ein bisschen um Sie kümmern müsste. Denn vielleicht ist es ja um Ihre Sicherheit nicht so gut bestellt. Wie wir bei vielen, vielen Dingen sehen, sind diese Dinge nicht schwarz oder weiß, sondern es sind sogenannte Trade-offs, Güterabwägungen, die wir hier vornehmen müssen. Und ein Anliegen von mir ist es, und deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, zu versuchen, den Bürgern, den Individuen, diese Trade-offs klarzumachen, sodass sich mündig diese Entscheidungen fällen können. Nicht manipuliert werden von anderen, sondern aufgeklärt, selbst ihr Schicksal zumindest zu einem gewissen Maße in die Hand zu nehmen.
Aber Sie plädieren ja auch dafür, dass die Menschen sozusagen von klein auf schon sich ja digitalisieren sollen. Also zum Beispiel mit der Geburtsurkunde gibt es dann zugleich auch eine Art Facebook-Konto für das Baby?
Ja, vielleicht sogar schon vor der Geburtsurkunde.
Warum?
Weil ja, wenn Sie an Facebook denken, beliebig viele Bilder von Kindern schon vor der Geburt hochgestellt werden.
Aber warum sollte dann eben schon das Kind dieses Konto haben? Es reicht ja vielleicht, wenn die Eltern, wenn die Freunde über dieses Neugeborene kommunizieren.
Ja, ich habe ein Patenkind in Singapur. Und der kleine Joshua ist jetzt 10 Jahre alt. Was ich ursprünglich ihm zur Geburt schenken wollte, war ein GPS-Tracker. Mit dem Gedanken, dass wenn er 18 wird, dass ich ihm dann sagen kann, und hier, mein lieber Joshua, sind von deinen ersten 18 Lebensjahren all deine Bewegungen. Da kannst du jeden Tag anschauen, wo du warst. Aber dann scheint es dran, dass seine Eltern meinten, tja, dann weißt du ja nicht nur die Bewegung vom Joshua, sondern auch von uns. Und das war den Eltern doch gar nicht so recht. Nun, das war vor 10 Jahren. Heute lade ich jeden Zuhörer ein, mal bei Google auf mein Konto zu gehen und zu schauen, was Google tatsächlich über ihre Bewegungsmuster alles weiß. Ich glaube, auch Sie werden erstaunt sein, mit welcher Granularity, mit welcher Präzision, selbst an Tagen, wo Sie überhaupt nicht dachten, dass Google irgendetwas über Sie wüsste, aufgrund vielleicht Ihres Handys oder dass Sie vielleicht Chrome, den Browser, verwendet hatten, aufgrund anderer Daten, Google trotzdem irgendwie zusammenstricken kann, wo Sie sich befunden haben.
Das öffnet natürlich auch viele Optionen für Kriminelle, für Hacker, die dann auch wissen, wo sind sie nicht, und möglicherweise auf ihre Daten, auf ihr Geld zugreifen.
Ja, dieses Jahr sind bei mir 2 Dinge passiert. Im April ist mein YouTube-Channel verschwunden. Der Kanal, auf dem ich hunderte von Vorlesungen der letzten 10 Jahre aufgespielt hatte. Einfach weg. Und ich habe dann natürlich sofort bei Freunden bei Google nachgefragt, was sich da machen lässt, und wurde erst dann zu einem sehr unbefriedigenden Customer Service der schlimmst schlechten Qualität irgendwie geschickt. Nach einer Weile haben wir mich nicht damit zufrieden gegeben, aber dann war die 2 Wochen Frist, die Google behauptet zu haben, wegen des Rights to be Forgotten, des Rechts auf Vergessenwerden, dann war diese Frist verstrichen. Und dann sagt Google, wir mussten jetzt ihre Daten wirklich löschen oder purgen. Also wirklich so, dass niemand, auch wenn sie möchte, sie wiederfinden kann. Und ich habe dann versucht herauszufinden, warum das passiert ist. Und das Beste, was ich herausfinden konnte, war, dass irgendein Skript, irgendein Programm einen Fehler gemacht hat. Und da halt von ein paar Leuten, an dieser Tatsache, dass da 1 Milliarde Menschen auf YouTube sind, kommst du auf ein paar Leute ja wohl wirklich nicht mehr oder weniger drauf an. Aber das hat mein Vertrauen in Google schon erschüttert, zu sehen, wie da einfach meine Videos, die ich mit Liebe und Geld produziert hatte, weg waren. Kein Backup. Das andere, was passiert war, war, dass am 3. Juli plötzlich ein E-Mail-Bombardement bei mir eingetreten ist, dass innerhalb weniger Minuten Tausende und Tausende von E-Mails eingetroffen sind. Was war da passiert? Das Ziel dieser E-Mails war, ein paar Transaktionen zu verschleiern, die ich, wenn ich sie direkt gesehen hätte, sofort als Fraud identifiziert hätte.
Als Betrug.
Als Betrug. Das heißt also, irgendjemand hat da meine Kreditkarteninformationen gestohlen und dann meine Identität übernommen, versucht, neue Konten aufzumachen oder auch versucht, zum Beispiel bei Amazon, wo sie auch Zugang zu meinem Konto hatten, dann jede Menge von MacBook Pros an eine Adresse in Südkalifornien zu schicken, und es ist uns noch gelungen, die dann zu intercepten, also zu stoppen, dass sie nicht dahin geschickt wurden, sonst wären das noch weitere $1000 gewesen, auf die ich dann hätte verzichten müssen.
Waren Sie denn sozusagen versichert, dass Sie das dann, dass es für Sie kein persönlicher finanzieller Schaden war, oder ja, mussten Sie zahlen?
Also ich glaube, dass finanziell ich nicht viel im Endeffekt zahlen musste, weil wir das eben sofort gemeldet hatten, dann auch natürlich polizeilichen Bericht aufgegeben hatten. Aber die Zeit, die es danach gebraucht hat, die Kreditkarten durch neue zu ersetzen, und last but not least, mit all diesen Abonnements, E-Mail-Abonnements, Newsletters, die da von diesem Skript, was die Kriminellen natürlich irgendwo auf dem Dark Web gekauft hatten, dieses Skript, was halt dieses E-Mail-Bombing auslöste, das hat mich schon Tage, wenn nicht sogar Wochen und viele Emotionen gekostet, da meine Zeit drauf verwenden zu müssen.
Hat es Sie nicht überrascht, dass Sie als ein Datenexperte, dass Sie Opfer von so einem Angriff werden?
Warum sollte ich da in einer anderen Situation sein als jeder beliebige andere? Was mich überrascht hat, war, aber auch nicht im Nachhinein, wie lax so meine Computer Security war. Gerade als jemand, ein Mann der ersten Stunde, der halt schon 86 E-Mail mit Amerika geschickt hat, habe ich nicht unbedingt alle meine Passwords so auf dem Laufenden gehalten. Zum Beispiel letztes Jahr hatte ich mit einem Undergraduate, war ich Mittagessen, kam etwas zu spät, sodass er für mich das Essen gekauft hatte und dann mich bat, ob ich ihm die paar Dollar mit Venmo schicken könnte. Und als er sah, dass Venmo, das ist so eine App, mit der man Leute bezahlen kann, als mein Passwort Venmo, Venmo 123, war, da ist er fast umgefallen und hat mich gezwungen. Jetzt wird das aber ganz schnell alles eingestellt. Und das war auch für mich jetzt hier das Learning von meinem Identity Theft, von meinem Identitätsdiebstahl, dass ich halt jetzt meine Computer Security mal wieder auf den Stand der Dinge gebracht habe.
Herr Weigen, Sie pendeln ja durch die Welt, sage ich mal. Sie sind eigentlich schwerpunktmäßig in den USA, sind aber auch oft in Europa, in Deutschland. Entdecken Sie eigentlich so Trends, die Sie in Kalifornien, in den USA wahrnehmen, digitale Trends, wo Sie sagen würden, das sind Entwicklungen, die werden in Deutschland in 5 Jahren, in 10 Jahren auch so sein?
Ich glaube, dass der Unterschied weitaus weniger als 5 oder 10 Jahre sind. Wir haben hier eine andere Einstellung zu unseren Daten, die primär meiner Meinung nach historisch geprägt ist. Erstens natürlich das Dritte Reich und die Frage, wie viel schlimmer noch die hitlerische Judenvernichtungsmaschine gewesen wäre, wenn tatsächlich alle Menschen digital erfasst gewesen wären. Zum Zweiten aber auch, glaube ich, die DDR. Eine andere Perspektive ist, dass wir in Amerika uns mehr vor dem Staat fürchten als vor Firmen. Aus dem einfachen Grund, was das Schlimmste ist, dass Google machen kann oder Amazon und Facebook, ist, mir mein Konto zu sperren. Während das Schlimmste, was der Staat machen kann, ist, mich tatsächlich hinter das Gitter zu tun, ins Gefängnis zu stecken. Während in Deutschland in vielen Fällen die Befürchtung oder die Befindlichkeiten eher gegenüber von Firmen sind, gegenüber Firmen, die uns manipulieren, die uns dazu bringen, dass wir Sachen kaufen, die wir überhaupt nicht kaufen wollten, während doch ein eheres Vertrauen gegenüber dem Staat da ist. Oder zum Beispiel in Schweden, wo hier die Daten, die alle Steuerdaten öffentlich einsehbar sind, wo ich sehen kann, was gibt denn mein Nachbar als Einkommen über sich an. Also da sind schon wirklich große Unterschiede, was die Ängste an Daten anbetrifft und was den Umgang mit Daten anbetrifft. Was allgemein digitale Trends anbetrifft, wundere ich mich, wie wenig deutsche Firmen tatsächlich hier in Deutschland verwendet werden. Dass die Leute hier halt zu Google gehen oder Facebook verwenden. Oder selbst wenn es darum geht, ein Restaurant zu finden, dann eben vielleicht auf TripAdvisor schauen. Oder um es darum geht, irgendwas zu buchen, das bei Priceline tun. Diese Dominanz von Silicon Valley in Deutschland, ganz im Gegensatz zu China, ist schon interessant. Und der Grund natürlich, dass in China nicht so läuft, ist, dass die Chinesen die Great Firewall haben und die amerikanischen Firmen da nicht reinkommen. Und natürlich mit staatlicher Unterstützung oder zumindest mit staatlicher Duldung in China die Systeme dann selbst bauen. Und ein Nebenerfolg davon für die Regierung ist, dass, falls sie mal wirklich Daten braucht, sie dann auch die vielleicht eher bekommen kann, als wenn die Chinesen Google oder Facebook verwenden würden. Obwohl da muss man hier ein großes Fragezeichen, was Facebook anbetrifft, setzen, denn Mark Zuckerberg im Gegensatz zu den Google Gründern scheint nicht die gleiche Integrität zu haben, was Daten im Gegensatz zur chinesischen Regierung anbetrifft. Also er scheint da etwas weich zu werden, um den Forderungen der Regierung nachzukommen, um eben auch Facebook in China von den Einkünften der Werbung profitieren zu lassen.
Herr Weigand, in Ihrem aktuellen Buch geht es darum, wie die Menschen sozusagen ihre Daten oder die Kontrolle über ihre Daten zurückgewinnen können. Wie soll sowas funktionieren?
Ja, was mir also besser da noch gefällt, ist der englische Untertitel, nämlich über Kontrolle in der Post-Privacy-Economy zu sprechen. Und Post-Privacy heißt für mich also eine Welt, in der Privatsphäre im engeren Sinne an sich wirklich nur eine Illusion ist. Ein romantischer Gedanke, dass wir davon ausgehen, dass irgendwie an der Quelle wir überall Daten über unsere Whereabouts, aber auch über unsere Wünsche und uns über Vorlieben produzieren. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit diesen Daten um? Und da glaube ich, dass eben das Preisgeben, also einen Preis dafür anzugeben, eine Economy, der richtige Zugang ist, darüber nachzudenken, wie viel sind mir meine Daten wert? Und die Antwort, die ich da pragmatisch gebe, ist, dass der Wert von Daten dadurch gegeben ist, welchen Einfluss diese Daten auf Entscheidungen haben. Das heißt also, wenn ich mir zum Beispiel überlege, welchen Zug nehme ich heute, und dann sehe ich, dass auf dem Zug keine Sitzplätze mehr verfügbar sind, dann sind es hier in dem Fall Daten, die mich in der Entscheidung beeinflussen, einen anderen Zug zu nehmen. Oder wenn ich zum Beispiel überlege, wo ich am Wochenende hinfahre und es wird gesagt Blitz, Hagel, Ungewitter, dann bleibe ich vielleicht lieber zu Hause. Auch das ist ein Beispiel, wo eine Entscheidung, die ich fälle, von Daten, in dem Fall der Wettervorhersage, abhängt.
Wenn wir zu diesem Verhältnis von Kunde, von Einzelpersonen zu Facebook, zu Amazon oder Google zurückkommen, Sie sagen, die Rechte über die eigenen Daten soll man sich zurückerobern, aber bedeutet das nicht auch ein Bild von einem mündigen Bürger, der sich wirklich auch informiert hat über das, was da überhaupt abläuft? Ich denke, viele Leute wissen ja gar nicht, was sie abgegeben haben. Viele Leute sind nur peripher vielleicht mit dem Internet verbunden. Also wird da eine Idealperson vielleicht auch geschaffen, die es im Durchschnitt so gar nicht gibt?
Es ist auch in der Finanzwelt nicht anders. Viele von uns verstehen nicht im Detail, welche Risiken sie sich eingehen, wenn sie zum Beispiel an der Börse investieren. Aber das hält uns nicht davon ab, zu sagen, wir möchten die Möglichkeit auch Leuten, die nicht informiert sind, geben, die Möglichkeit, potenziell eben ihr Geld zu verlieren durch Spekulationen. Für mich ist es klar, dass die Forderung nach einer Datenerziehung oder Datenkunde, eben nach digitaler Kompetenz, zentral wichtig ist. So wie wir beim Lesen Buchstaben zusammenfügen, um da Bedeutung daraus zu ziehen, müssen wir in der Lage sein, aus Zahlen Bedeutung zu ziehen. Und nicht nur das, wir müssen wissen, welche Zahlen wir produzieren und was andere mit tun können. Das ist nun etwas, was halt im Jahre 2018 einfach zum Allgemeinbildung gehört. Wie eben auch Lesen, Schreiben. Und ich versichere Ihnen, wenn ich bei manchem Verkehrsbetrieb hier versuche, mir eine Fahrkarte zu kaufen, das ist nicht so ganz einfach. Ich, der ich zwar lesen und schreiben kann, auch so eine EC-Karte habe, weiß manchmal wirklich nicht, mache ich jetzt hier das Richtige oder fahre ich hier halb schwarz.
Wenn wir zum Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, wenn Sie sagen, der Bürger sollte mehr Kontrolle, mehr Zugriff auf seine Daten haben, wie kann das aussehen?
Zum Beispiel, dass ich in der Lage bin, die Auflösung meiner Daten zu bestimmen. Möchte ich, dass Daten hier auf 1 Meter Auflösung bereitgestellt werden? Oder möchte ich nur, dass sie wissen, in welcher Stadt ich mich gerade befinde? Möchte ich, dass sie wissen, ob ich eine Nachricht, die sie mir geschickt haben, gelesen habe? Oder möchte ich, dass sie das nicht wissen?
Aber das setzt natürlich voraus, dass der Provider, dass der Anbieter das mitmacht, dass der bereit ist, sich auf diesen Deal einzulassen.
Ja, da hoffe ich auf eine Selbstregulierung. Da hoffe ich drauf, dass diese Providers tatsächlich einen Respekt dem Kunden gegenüber aufweisen. So wie wir anderen Menschen gegenüber Respekt aufweisen. Nicht immer der Fall. Manchmal, wenn irgendwelche Marketing-Messages da ankommen und ich aufgefordert werde, irgendwelche Daten anzugeben, die überhaupt nichts für das, was ich tatsächlich möchte, bedeuten, dann heißt für mich digitale Kompetenz auch zu sagen, das tue ich nicht. Und damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen und diesem Betreiber zu sagen, tut uns leid, was ihr da wollt, und dann auch noch gar so darstellt, als wäre das, was wäre ich daran interessiert sei. Das stimmt so nicht. Das machen wir nicht. Sozusagen, stell dir vor, es ist Datensammlung und keiner geht hin.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.